Ömer Herne. Die Herner Audiotouren.
Spaziergang Eickel von Burgen und vom Brauen. Erste Station. Mosaik an der Hauswand Eickeler Markt, Ecke Königstraße. Hausarztzentrum Eickeler Markt 7. Eickels Burgengeschichte und drei böse Jungfern. Eickel hat eine einigermaßen nachgewiesene Geschichte von über 1200 Jahren und ist damit der älteste Stadtteil im heutigen Herner Stadtgebiet. Bis zur Industrialisierung lebten hier nur wenige hundert Seelen, die sich auf verstreute Rittergüter und Bauernhöfe verteilten. Um das Jahr 774 herum soll in einer Schrift auf einer Baumrinde von einer Burg Eklo, sprich Eichenwald, im heutigen Stadtteil Eickel die Rede sein. Da es hierzu keinerlei Belege gibt, handelt es sich wohl eher um eine nette Legende. Die älteste Urkunde über Eickel aus dem Jahr 1085 berichtet von dem Ankauf des Oberhofes Eickel. Diese Urkunde soll Mitte des 12. Jahrhunderts gefälscht worden sein, wobei eine alte, echte Urkunde verwendet wurde. Gesichert ist aber, dass um 1150 im Verzeichnis E der Abtei Werden an der Ruhr ein Vichertus in Eklo genannt wird. Keimzelle Eickels war die Burg Tabos, die an der heutigen Königstraße gelegen war. Von hier erfolgten zahlreiche Gründungen von Rittergütern. Schauen wir nun zum Mosaik an der Hauswand Eickeler Markt, Ecke Königstraße hoch. Es zeigt links oben die alte Eickeler Johanneskirche, die auf dem Eickeler Markt stand. Rechts die Dorneburg, die sich an der Königstraße, Ecke auf der Dorneburg befand. Links daneben die Burg Eickel, ehemals zwischen Königstraße und Hülsmann. Und schließlich das Haus Bönninghausen, welches an der Burgstraße, Ecke an der Burg zu finden war. Das Haus Dorneburg war das bedeutendste Rittergut Eickels. Fast 500 Jahre lang wurde von hier aus sogar das benachbarte Bochum regiert. Es wies zeitweise feindliche und zeitweise familiäre Beziehungen zur Adelsfamilie Strünköde auf. Im Jahr 1243 wurde die Dorneburg erstmals urkundlich erwähnt. 1445 geht die Burg in den Besitz der Familie Lohe über. 1669 schließlich gelangte das Anwesen durch Heirat der letzten Erbtochter Elisabeth Clara von Lohe mit Konrad von Strünköde in dessen Besitz. Nach dem Tod der ersten Frau heiratete Konrad schon bald darauf die Gräfin Sophie von Schwerin, mit der er 10 Kinder hatte. Nach verschiedenen Besitzwechseln ging die Dorneburg 1866 an die Bergwerksgesellschaft Hibernia AG. Im Ersten Weltkrieg wurde von der Zeche Schamrock auf dem Gelände der Dorneburg ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde der ehemalige Adelssitz von Bomben schwer getroffen. Später entstand an dieser Stelle eine Wohnsiedlung, die den Namen auf der Dorneburg erhielt. Das Haus Eickel war das älteste Rittergut und der namensgebende Adelssitz in der Gemeinde. Auf dem Mosaik links neben der Dorneburg in Gelb ist die Burg dargestellt, wie sie ausgesehen haben könnte. Leider gibt es keine zeitgenössischen Aufzeichnungen, die einen Eindruck von ihrem wirklichen Aussehen geben könnten. Aber im Jahre 1616 beschreibt der Historiker Cornelius Mewe die bereits dem Verfall preisgegebene Anlage als eine breite Burg auf einem Berg mit verschiedenen Gebäuden und Stallungen. Sie sei von einem 15 Meter breiten Graben umgeben gewesen, über den zwei Brücken durch das Turmhaus zur Burg hinaufgeführt hätten. Hier sei der Kützelbach als Annäherungshindernis höchst kunstvoll herumgeführt worden. Im untersten Teil des Mosaiks ist das Haus Bönninghausen zu sehen, eine aus Backsteinen errichtete Wasserburg, die Anfang des 15. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt wurde. Peter Jakob Muckenheim erwarb das Haus 1855 und betrieb auf den Ländereien eine Gärtnerei und Samenhandlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg verkaufte die Familie Muckenheim das schwer beschädigte Haus an die damalige Stadtwanne Eickel. 1960 erfolgt der Abriss, nachdem die Stadt Wanne-Eickel bei der obersten Denkmalbehörde den Abbruch beantragt hat. Dem Landeskonservator wurde erst auf Hinweise von der Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel bekannt, dass sich dahinter der Adelssitz Bönninghausen verbarg. Eine Rettung des historischen Gebäudes war jedoch nicht mehr möglich, da die Abbrucharbeiten bereits weit vorangeschritten waren. An Haus Bönninghausen erinnert heute nur noch die Bönninghauser Straße sowie eine Infotafel an der Burgstraße. Noch vor gut 100 Jahren glaubten viele Eickeler, es gebe einen unterirdischen Gang zwischen Haus Bönninghausen und Haus Dornenburg. Dieser Gang soll folgendermaßen zustande gekommen sein. Im Lohhof lebten einst drei Schwestern unter einer alten Eiche. Als diese eines Tages gefällt wurde, verlegten die drei Jungfern ihren Wohnsitz in eine Erdhöhle weiter südlich. Aber genau über ihrer neuen Wohnstadt wurde Burg Bönninghausen errichtet. Die Jungfern beauftragten Erdmännlern, einen Gang zwischen Bönninghausen und der Dornenburg zu graben, wofür diese lediglich 3 Tage benötigten. Nun pflegten die Schwestern in bestimmten Nächten zur Dornenburg zu wandeln. Und immer, wenn sie dort erschienen, musste am anderen Tag ein Mitglied der Familie sterben. Sie riefen auch die Herren der Burg Dahlhausen ins Grab, mussten dafür aber einen oberirdischen Weg nehmen, der noch heute den Namen Jungfernweg trägt. Weder bei den Abbrucharbeiten der Dornenburg noch von Haus Bönninghausen konnte jedoch der unterirdische Gang festgestellt werden. Neben den drei Jungfern ging auf Bönninghausen die Weiße Frau um, wie die Westfälische Rundschau im Jahr 1957 berichtete. Die Weiße Frau war eine junge, knickrige Krämersfrau, die ihre Kundschaft betrog. Sie starb in den besten Lebensjahren, ihre Seele fand aber keine Ruhe. Nach Sonnenuntergang irrte sie in der damaligen sumpfigen Landschaft zwischen Eickel und Röllinghausen umher und brachte abendliche Wanderer vom Weg ab, die dann in den Sumpf gerieten. Auch in heutigen Zeiten soll sie im Volksgarten und am Jungfernweg gesehen worden sein. Also seien Sie später, wenn Sie den Volkspark besichtigen, vorsichtig. Wir überqueren die Königstraße und gehen weiter zum zentralen Eickeler Markt. 2. Station: Eickeler Stübchen. Eickeler Markt 6. Jüdische Geschichte in Eickel. Links neben der Bushaltestelle steht eine Gedenktafel zur jüdischen Geschichte in Eickel über Sally Baum, der am Eickeler Markt 6 von 1904 bis 1938 ein Kaufhaus betrieb. Ein Blick über die Straße lässt das Gebäude erkennen, in dem sich heute das Eickler Stübchen befindet. Der engagierte Kaufmann war in verschiedenen Vereinen aktiv und galt als angesehener Repräsentant der jüdischen Gemeinde. Während der Diktatur der Nationalsozialisten setzte er sich für die jüdische Gemeinde ein und wehrte sich mit den noch zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die zunehmenden Diskriminierungen. Die Nazis organisierten im Gegenzug Boykotte und Verleumdungskampagnen. Schließlich musste Sally Baum 1938 sein Kaufhaus aufgeben und wurde wie viele andere Juden ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Nach seiner Entlassung im Dezember des gleichen Jahres floh er nach Palästina, wo er die Shoah, die Massenvernichtung der Juden in Deutschland und Europa, überlebte. Voller Heimweh kehrte Baum 10 Jahre später nach Eickel zurück und verstarb dort 1965 im Alter von 86 Jahren. 3. Station: Eickeler Markt. Am Eickeler Markt. Das rätselhafte Verschwinden von Denkmälern. Nehmen Sie Platz auf einer der Bänke und schauen Sie sich um. Der Eickeler Markt erinnert noch an den alten Dorfkern Eickels. Hier fanden regelmäßig Jahr-, Kram-, Vieh- und Zwiebelmärkte statt. Im 14. Jahrhundert wurde hier das erste Eickeler Gotteshaus errichtet, die Johanneskirche. Zunächst als katholische, nach der Reformation als evangelische Kirche. Im Innern befand sich das Grabdenkmal des Konrad von Strünkede. Das gewaltige Monument aus Baumberger Sandstein zählt zu den bedeutendsten Grabdenkmälern Deutschlands des frühen 18. Jahrhunderts. Es wurde später für 1.000 Mark an das Märkische Museum in Witten verkauft. 1890-91 wurde die alte Johanneskirche abgebrochen. Sie wurde zu klein und litt unter erheblichen baulichen Mängeln. Die neue Johanneskirche wurde 1896 eingeweiht. Weitere Infos zur Johanneskirche folgen später. Mitten im Dorf stand eine uralte Linde, deren hervorgetretene Wurzeln als Sitzbänke dienten. Da es keine Straßenbeleuchtung gab, war es nachts stockdunkel. Noch 1870 knallten zwei Männer mit den Köpfen derart gegeneinander, dass sie bewusstlos in ihre Häuser gebracht werden mussten. Die Straßen und Plätze waren unbefestigt. Nach Regenfällen warnten besorgte Eltern ihre Kinder, nicht im Morast zu versinken. In Erinnerung an den Deutsch-Französischen Krieg der Jahre 1870-71 wurde hier auf dem Marktplatz eine Siegessäule errichtet. Diese Säule musste aber bereits 1909 einem anderen Denkmal weichen, nämlich dem Hohenzollernbrunnen. Die Siegessäule wurde im Volksgarten Eickel wieder aufgestellt. Im Jahr 1957 jedoch berichtete die Watz fast schon poetisch vom rätselhaften Verschwinden der Siegessäule. Seit wenigen Tagen ist sie ganz verschwunden und keiner weiß, wie es geschah. Die Säule ist unauffindbar, wie ein Veteran von 1871, einfach weggetreten. Und auch das Schicksal des Hohenzollernbrunnens ist nicht ganz geklärt, während feststehen dürfte, dass die Brunnenfigur, eine Jungfrau, welche die deutsche Kaiserkrone emporhob, während des Zweiten Weltkriegs der NS-Metallspendenaktion zum Opfer fiel, bleibt das Schicksal des Brunnensockels ungeklärt. Denn die Stadt Wanne-Eickel baute 1960 den Brunnensockel ab und lagerte die Steine auf dem Waldfriedhof ein. Die Stadt wollte den Brunnen später wieder aufbauen. Dazu kam es aber nie und die Steine sind bis heute unauffindbar. Dafür wurde die Brunnenfigur Jungfrau von Eickel einige Jahrzehnte später wiedergeboren. Werner Messner Senior schuf 1971 eine Replik der Jungfrau von Eickel, die auf dem Gelände der Hülsmann-Brauerei am Tag der offenen Tür präsentiert wurde. Sie stand auf einem nachgebauten Brunnensockel, aus dem nicht Wasser, sondern Hülsmann-Bier floss. 1993 wurde die Jungfrau in Schokolade getaucht und auf dem Handwerkermarkt zur Schau gestellt. Der Brunnen war nun ein Kuchen. Dann verschwand sie jedoch im Keller der Messners, bis Horst Graf Hotte Schröder sie befreite. Leider konnte die Dame auch von der Jungkunstschule nicht wiederhergerichtet werden. Nunmehr steht auf dem Gelände des Heimatmuseums Unser Fritz eine weitere Replik der Jungfrau vom Eickeler Markt, neu gefertigt von der Jungkunstschule. Vierte Station. Gaststätte Köpi am Markt. Eickeler Markt 12. Das erste kommunale Kino in Deutschland. Blickt man in Richtung des Durchgangs neben der Gaststätte Köpi am Markt, erkennt man noch eine Eingangssäule des ersten kommunalen Kinos des Deutschen Reiches. Am 1. Dezember 1912 wurde dieses im Gartmannschen Saal am Eickeler Markt eröffnet. Zur Einweihung des Saales am Tag zuvor spielte die Märkische Kapelle aus Bochum auf. Dass das erste kommunale Kino, das in Frankfurt war, ist ein landläufiger Irrglaube. Denn jenes eröffnete erst im Dezember 1971. Somit war das etwa 35.000 Menschen zählende Eickel knapp 60 Jahre schneller. Es wurden Filme gezeigt, die der Volksbildung dienen sollten. So wurde zur Eröffnung der Film »Mütter verzaget nicht« gezeigt, gefördert von der Hauptstelle für Mütter- und Säuglingsfürsorge in Groß-Berlin. Zu Beginn wurden dreimal täglich, später dreimal wöchentlich, pädagogisch wertvolle Filme präsentiert. In den frühen 1920er Jahren erfolgte dann die Kommerzialisierung des Kinos. Das Lichtspieltheater ist vielen Eickelern noch als Atrium in Erinnerung. Ein berühmter Sohn Eickels war sicherlich häufig zu Gast auf der Leinwand des Atriums. Die Rede ist von Ernst Schröder, der 1915 in Eickel geboren wurde. Schröders wohnten auf der Eickeler Straße und Ernst baute 1934 sein Abitur am Gymnasium Eickel, das damals noch Realgymnasium hieß. Der als große Charakterkopf geltende Schauspieler begann seine Laufbahn 1934 am Schauspielhaus Bochum. Neben seiner Theaterlaufbahn spielte er nicht nur in vielen Kino- und Fernsehfilmen mit, sondern war auch als Regisseur künstlerisch tätig. Tragisch endete sein Leben. Nach einer Krebsdiagnose nahm er sich 1994 in einem Berliner Krankenhaus das Leben. Seinem Geburtsort Eickel blieb er laut Wolfgang Berke, der einige Bücher über Wanne Eickel herausgegeben hat, bis zu seinem Tode verbunden. Wir gehen neben der Kinoeingangssäule durch den Tunnel zum Eickel Center. Fünfte Station. Eickel Center. Modernes, urbanes Zentrum. Das Eickel Center entstand in den Jahren 1972-73 auf dem Areal des ehemaligen Eickeler Amtshauses und einer Bunkeranlage. Eickel sollte damit zu einem urbanen Zentrum entwickelt werden. Neben Einkaufsmöglichkeiten im Erdgeschoss wurden Wohnungen und Räume für Dienstleister geschaffen. 2012 wurde der Gebäudekomplex, der aus einem Dutzend Ladenlokalen und etwa 70 Wohneinheiten besteht, grundlegend modernisiert. Die dunklen Schieferplatten mussten weichen und die Fassaden strahlen stattdessen in freundlichen Gelb- und Rottönen. Zudem wurde der Innenhof neu gestaltet und ein Teil der Dächer begrünt. Im Schatten der Johanneskirche kann man auf der Terrasse Platz nehmen und sich von den Gastronomen verwöhnen lassen. Die Stärken des Eickel Centers liegen sicherlich darin, dass ein großer Teil der Kundschaft im unmittelbaren Umfeld wohnt und eine sehr gute Anbindung an Bus und Bahn vorhanden ist. Biegen Sie vor der Johanneskirche rechts in den kleinen Weg ein, um zum Eingangsportal der Kirche zu gelangen. Sechste Station. Johanneskirche. Richard Wagner Straße 5. Bibelgeschenk von Kaiserin Auguste Victoria. Wie weiter oben beschrieben, wurde die alte Johanneskirche 1890-91 abgebrochen. Die Kirchengemeinde Eickel erwarb unmittelbar nach dem Beschluss, eine neue Kirche zu bauen, ein Grundstück an der Bismarckstraße, heute die Richard-Wagner-Straße. Die neue Kirche konnte allerdings zunächst nicht gebaut werden, da darunter noch Bergbau betrieben wurde. Die Gemeinde erklärte sich jedoch bereit, 4 bis 5 Jahre mit dem Neubau der Kirche zu warten, bis die Kohle unter der Bismarckstraße komplett abgebaut wäre. Die Bergwerksgesellschaft Hannibal stellte der Gemeinde dafür unentgeltlich eine von ihr zu erbauende Notkirche zur Verfügung und steuerte 8.000 Mark zu den Baukosten des geplanten Neubaus bei. Nach dem letzten Gottesdienst in der alten Johanneskirche fand im Jahr 1890 ein Festzug zur Notkirche statt, die von der Gemeinde 6 Jahre lang als Gottesdienststätte genutzt wurde. Der Grundstein der neuen Johanneskirche wurde 1895 gelegt und im Dezember 1896 wurde der neugotische Bau eingeweiht. Der Superintendent überbrachte eine von Kaiserin Auguste Victoria geschenkte Altarbibel mit dem eigenhändig von ihr hineingeschriebenen Spruch aus Markus, Vers 13, 31. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Die Kosten des Neubaus inklusive Inventar beliefen sich auf 210.000 Mark. Die Johanneskirche bot nun Platz für 1.200 Menschen. Der Turm hatte eine Höhe von 52 Metern. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Dach durch einen Bombenangriff zerstört. Nach Kriegsende konnte im November 1952 der neue Turm im Rahmen eines großen Festgottesdienstes eingeweiht werden. Vor dem Kirchenportal rechts befindet sich eine Grünfläche, die zum Regierungsviertel gehörte. Siebte Station, Eickels Regierungsviertel, Richard Wagner Straße 5 und 10. Missverständnisse um das Rathaus 2. Hier stand das ehemalige Amtshaus, von dem aus die Geschicke des alten Amtes Eickel gelenkt wurden. An der Richard Wagner Straße 5 wurde das Amtshaus am 1. November 1893 bezogen. Es residierte fortan der Amtmann. In den Büros des Standes- und Meldeamtes sowie Steuerbüro, Kommunalkasse und Sparkasse verrichteten die Beamten ihren Dienst für Eickels Bürger und Einwohner. Schon bald war das Amtshaus zu klein und die Amtsverwaltung kaufte das benachbarte Haus in der Richard-Wagner-Straße 7. Hier zogen 1899 das Büro für Armen- und Invaliditätssachen, das Baubüro, das Polizeibüro und das Büro für Militärangelegenheiten ein. Nach Abbruch der Amtshausgebäude wurde an dieser Stelle das Eickel-Center errichtet, das wir bei Station Nummer 5 bereits beschrieben haben. Schräg links gegenüber stand ein weiteres Amtsgebäude mit einer bewegten Geschichte. Leider musste es aufgrund seines maroden Zustands Anfang 2021 abgerissen werden. Ursprünglich befand sich an dieser Stelle in der Richard-Wagner-Straße 10 eine evangelische Schule. Im Jahre 1912 hielt dann die Eickeler Gemeindevertretung Einzug, die im pompösen Saal des Gebäudes tagte. Die Wanner Zeitung merkte zur Einweihung 1912 an, der Saal ist seiner Bestimmung würdig. Die benachbarte Hülsmann-Brauerei stiftete zum festlichen Anlass das Bier. Mit der Politik zog auch die Verwaltung in das Gebäude ein. Und mit der Stadtwerdung von Wanne-Eickel wurde das Haus zu einem wichtigen Verwaltungsgebäude. Ganz kurz firmierte es sogar als Rathaus 2. Und das kam so. Nachdem sich 1926 die Ämter Eickel und Wanne zur Stadt Wanne-Eickel zusammenschlossen, wurde das bisherige Amtshaus Wanne zum Rathaus Wanne-Eickel umgewidmet. Die erste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung fand im Sitzungssaal des Wanne-Eickler Rathauses statt. Es stellte sich aber heraus, dass der Sitzungssaal viel zu klein war. Die zweite Sitzung wurde dann im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes an der Richard-Wagner-Straße 10 abgehalten. In der öffentlichen Einladung wurde in den Sitzungssaal des Rathauses 2 eingeladen. Diese Beförderung zum Rathaus war nicht von langer Dauer. Schon ein Jahr später folgte die Degradierung zur Verwaltungsnebenstelle. Die Sitzungen der Wanne-Eickler Stadtverordnetenversammlung fanden aber bis zum Zusammenschluss von Herrn und Wanne-Eickel noch hier statt. Folgen Sie der Straße bis zur Einmündung der Richard-Wagner-Straße. Achte Station, Zeche Hannibal 2, Eickeler Straße, Bergbaugeschichte in Eickel. Wenn Sie den Blick entlang der Straßenbahngleise richten, sehen Sie in der Kurve ein Backsteingebäude mit den dahinterliegenden technischen Anlagen der Evonik Chemiewerke. Es handelt sich dabei um die Werkstatthallen und das Fördermaschinenhaus der ehemaligen Zeche Hannibal II, heute der Kaisersaal. Wie in vielen Ruhrgebietsgemeinden sorgten auch in Eickel der Bergbau und die damit einhergehende Industrialisierung dafür, dass sich das Gesicht des Stadtteils nachhaltig änderte. Ab 1872 wurde mit den Teufarbeiten für den Schacht 2 der Zeche Hannibal begonnen. 1865 bereits dominierte das 1936 errichtete Chemiewerk der Krupp AG das Gelände von Hannibal 2. Die endgültige Stilllegung von Hannibal 2 wurde 1973 mit der Verfüllung des Schachts vollzogen. Biegen Sie rechts in die Richard-Wagner-Straße ein. Vor dem Haus Nummer 20 führt rechts ein Fußweg zwischen den Häusern durch zur Lohhofstraße, auf die Sie dann rechts abbiegen müssen. Überqueren Sie die Straße und nehmen Sie dann den nächsten Weg links zum Volksgarten und Tierpark. Neunte Station, Volksgarten Eickel, Lohhofstraße 24a, Naherholung in Eickel. Auf dem am 18. Januar 1892 stattgefundenen Kreistag des Landkreises Gelsenkirchen gab Landrat Dr. Hammerschmidt die Anregung zur Anlage von Volksgärten. Er sagte den Gemeinden die volle Unterstützung des Kreises bei der Errichtung zu. Diese Idee wurde auch von der Gemeinde Eickel positiv aufgenommen. Der Volksgarten Eickel wurde in den Jahren 1899 und 1900 für 130.000 Reichsmark auf dem Gelände des Landwirts Mitteldorf angelegt. Hermann Keinhorst schreibt in seinem Eickeler Geschichtsbuch, dass für die schweren Erdbewegungen jeden Morgen eine Anzahl von Insassen vom Bochumer Gefängnis geholt wurden. Über den Park weiß Keinhorst Folgendes zu berichten. Der Volksgarten liegt im Mittelpunkt von Eickel und wurde zur Zierde des Ortes. Unter dem grauen Himmel des Reviers finden die zahlreichen Besucher des Gartens blumenbunte Beete und saftige Grünflächen. Amtmann Berkermann erklärte Grün als Hauptfarbe für Eickel. Auch heute ist das Grün Bestandteil der Herner Stadtmarke und findet sich bekanntermaßen im Logo der Stadt Herne wieder. Der Volksgarten ist bis heute ein beliebtes Naherholungsziel in Eickel. Vor allem der Mini-Zoo und der gegenüberliegende Spielplatz sind zu jeder Jahreszeit gut besucht. Der Mini-Zoo wurde 1977 eingeweiht und beherbergt neben Volieren mit Vögeln auch Schweine, Tapanpferde und verschiedene Ziegenrassen. Vor einigen Jahren gab es Pläne, den städtischen Betriebshof am Mini-Zoo aufzugeben, den Zoo zu verlegen und die Fläche zu verkaufen. Eine Bürgerinitiative konnte dies verhindern. Die Pläne wurden fallen gelassen und die Initiative unterstützt nun unter dem Namen Freunde des Mini-Zoos weiterhin den Zoo. Gehen Sie weiter entlang der Gehege und biegen Sie am Ende dieser links in den kleinen Weg ab. Wenn man den Blick über die grüne Wiese schweifen lässt, schaut man in etwa zu dem Ort, an dem seinerzeit das Haus Bönninghausen stand, von dem wir an der ersten Station berichteten. Durch eine lockere Strauchhecke abgetrennt liegt ein großes Gräberfeld. Auf dem einen Teil sind Gefallene des Ersten und Zweiten Weltkriegs beigesetzt. Ihre Gräber sind mit Efeu und Gräsern überwachsen. Die Grabmale sind alle gleich gestaltet. Ein Stein in Kreuzform, oben die Umrisse eines eisernen Kreuzes eingraviert. Darunter der Name mit dem Geburts- und Todesjahr. Am Rande des Friedhofs steht das Bronzedenkmal Aufschrei, in dessen Sockel die Daten der beiden Weltkriege eingraviert sind. Das Mahnmal wurde 1961 durch den damaligen Oberbürgermeister von Wanne-Eickel, Edmund Weber, enthüllt. Auf dem anderen Teil der Fläche finden sich die gleichen Grabmale, allerdings ohne eiserne Kreuze. Dort sind Eickeler beigesetzt, die im Zweiten Weltkrieg bei Luftangriffen ums Leben kamen. Darunter auch die siebenköpfige Familie Stoll aus Rollinghausen. Das jüngste Mitglied war gerade ein Jahr alt, als es bei einem verheerenden Bombenangriff 1943 sein Leben verlor. Insgesamt sind auf dem Ehrenfriedhof 440 Kriegstote bestattet. Am Ende geht es rechts wieder zu den Tiergehegen, zum Ausgang des Parks. Dann biegen Sie links ab und überqueren die Straße. Zehnte Station. Alter Friedhof an der Lohhofstraße. Lohhofstraße 17. Kunstvolle Grabsteine und Ruhestätte von berühmten Eickeler Bürgern. Betreten Sie den Friedhof durch das Tor in der Mitte der Mauer. An der Lohhofstraße liegt einer der ältesten Friedhöfe der Stadt. Unter anderem ist hier 1888 auch die Erbin der Hülsmann-Brauerei, Luise Hülsmann, geborene Markmann, beerdigt worden, die 1852 Heinrich Hülsmann geheiratet hat. Zur Firmengeschichte berichten wir aber mehr an der Station 12. Der alte evangelische Friedhof Eickel wurde 1827 angelegt. Viele Bürger Eickels nennen ihn noch heute alter Friedhof. Es war einer der üblichen Dorffriedhöfe und durch das rapide Wachstum Eickels mussten schon 1851 zusätzliche Grundstücke erworben werden. 1885 war der Friedhof endgültig zu klein und es wurde der neue Friedhof an der Edmund-Weber-Straße eingeweiht. Im linken Teil weisen mächtige Kastanien den alten Teil des Friedhofs aus. Nimmt man den äußeren Weg, so gelangt man ganz in der Ecke zum Grab der Familie Wilhelm Middeldorf, dem Gründer der Emscher Genossenschaft. Folgt man dem Weg, so findet man die Gräber der Gemeindepfarrer und die ältesten kunstvollen Grabsteine aus den Jahren 1833, 1873 und 76. Auch der Grabstein von Luise Hülsmann, die 1888 verstorben ist, liegt hier im hinteren Bereich. Das Gräberfeld für die verstorbenen Pfarrer wurde in jüngerer Zeit neu angelegt. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man drei große Kreuze aus Stahl im neueren Teil des Friedhofs. Es handelt sich dabei um das Denkmal des Grubenunglücks auf der Zeche Pluto am 10.05.1882. Hier fanden 23 Bergleute der Zeche ihre letzte Ruhestätte. Die Trauer- und Bestattungskultur hat sich im vergangenen Jahrhundert wesentlich geändert. Der normale Ort der Trauer war das Haus des Verstorbenen. Von hier ging der Leichenzug zum Friedhof. Der Bestattungsunternehmer war meist der Sargtischler. Neben der rein logistischen Abwicklung der Beerdigung übernahm der Bestatter auch die zeremonielle Tätigkeit. Wir verlassen den Friedhof am Seitenausgang zum Parkplatz und gelangen auf die Hauptstraße. Dort biegen wir rechts ab in Richtung Johanneskirche.
11. Station: Hotel und Restaurant Meistertrunk. Eickeler Markt 19. Hier floss reichlich Hülsmann-Bier. Vor der Kirche geht es links zum Meistertrunk. Das heutige Hotel-Restaurant Meistertrunk war in den 1920er Jahren als Gasthof Bönnebruch und dann als Gaststätte Silberkuhl bekannt. Wolfgang Berke weiß in seinem zweiten Buch zur Stadt Wanne-Eickel Folgendes zu berichten. Die Nachkriegszeit war die Schöpferin des Kinos mit der kürzesten Lebensdauer von allen. Das Kapitoltheater im Saal der Gaststätte Silberkuhl, dem späteren Meistertrunk. Von 1948 bis 1951 sorgte eine Herner Kinogesellschaft dafür, dass auch der Eickeler ein wenig Freude und Unterhaltung genießen durfte. Die Schauburg alias Atrium war zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder aufgebaut. Wenn auch die Gastwirtschaft nur eine kurze Kinogeschichte vorweisen kann, eines hatte immer Bestand, nämlich der Ausschank von Hülsmann-Bier. Davon zeugt das Logo der ehemaligen Traditionsbrauerei über dem Eingang. Ein paar Schritte weiter gelangen wir zur letzten Station, der Hülsmann-Brauerei. 12. Station: Hülsmann-Brauerei. Eickeler Markt 1. Von der Bierbrauerei zur Kulturbrauerei. Blicken wir auf das hohe Gebäude der Hülsmann-Brauerei mit der auffällig gegliederten Ziegelfassade. Nichts prägte den Ortskern Eickel so wie die Hülsmann-Brauerei. Mindestens 400 Jahre lang wurde in Eickel Bier gebraut. Die Braukunst geht zurück auf die Familie Markmann, die seit Anfang des 16. Jahrhunderts hier Bier braute und dies immer weiter professionalisierte. Den Namen Hülsmann erhielt die Brauerei 1852, als Heinrich Hülsmann die Witwe Markmann heiratete. Zu dieser Zeit bestand das Anwesen schon aus der Brauerei, der Gaststätte, einer Bäckerei und einem Bauernhof. Hülsmann erkannte früh die Chancen der Industrialisierung und investierte im Jahr 1869 in ein großes Brau- und Sudhaus. Die erste Dampfbierbrauerei Westfalens war eröffnet und rentierte sich, als die Zechen Hannibal, Hannover, Pluto und Shamrock ihren Betrieb aufnahmen. Die Bergleute stillten ihren Durst nach der Schicht mit Hülsmann-Bier in den umliegenden Trinkhallen und Gaststätten. 1925 wurde eine neue Flaschenfüllanlage eingerichtet, die 50.000 Flaschen pro Tag abfüllen konnte. Nachdem die Brauerei den Ersten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden hatte, wurden die Anlagen jedoch 1943 im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört. Der Brauereibetrieb wurde 1948 zwar wieder aufgenommen, aber es begann eine wirtschaftliche Talfahrt und spätestens in den 1970er Jahren gerieten die lokalen Biermarken aus der Mode. 1989 musste die Brauerei Insolvenz anmelden und stellte ihren Betrieb ein. Anschließend wurden die Brauereigebäude bis auf das denkmalgeschützte Sud- und Treberhaus zugunsten einer Wohnbebauung abgerissen. 1998 wurde die sogenannte Neue Mitte Eickel eröffnet. Das denkmalgeschützte Sud- und Treberhaus wurde zum Bürgerzentrum umgebaut. Es beherbergt heute neben Gaststätte und Bürgersaal noch den städtischen Fachbereich Schule und Weiterbildung. Seit 2012 unterstützt der Förderverein Hülsmann die Kulturbrauerei insbesondere in Bezug auf ein kulturelles Veranstaltungsprogramm. Zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins gehören unter anderem Martin Kortmann und Volker Eichener. Die Marke Hülsmann Bier wird übrigens seit 2010 wieder als Flaschenbier angeboten. Allerdings nicht in Eickel gebraut. Unter der Bezeichnung Sud- und Treberviertel lebt die Tradition des Bierbrauens heute weiter fort. Zwei Tafeln weisen darauf hin. Rund um den Eickeler Markt befinden sich über 15 gastronomische Angebote. Vom Griechen bis zum Italiener.
Hör mal Herne. Demnächst mehr Lauschtouren.